Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Würfelhaus. Das ist der Podcast für Eltern, deren Kinder in der Grundschule nicht scheitern sollen. Und es geht hier nicht nur um Zahlen oder Matheprobleme, sondern um all das, was Eltern und Kinder beim Lernen bewegt und was sie wirklich brauchen. Und das sind so große Dinge wie Beziehung. Sie brauchen Vertrauen zu den Lehrpersonen. Sie brauchen aber auch eine Haltung der Erwachsenen und Erwachsene, die hinschauen, die Situation aus verschiedenen Perspektiven bewerten und am Ende in der Lage sind, positive Entscheidungen für ihre Kinder zu treffen. Das ist also ein Podcast, der zuhört, der erklärt und der dich begleitet. Mich erreichen viele Anfragen von Eltern, die meine Meinung haben wollen zu dem Thema, brauche ich einen Experten für mein Kind, weil die Schule gesagt hat, da liegt eine Schwäche vor. Oder sie schreiben, ich habe bemerkt, mein Kind kann das und das nicht, wird sich das auswirken auf die schulischen Inhalte. Darum geht es in diesem Podcast. Wann genau brauchst du einen Experten? Für welche Teilbereiche ist das überhaupt wichtig und notwendig? Ist es nur für die Entwicklung wichtig oder auch für das schulische Lernen? Also stimmt etwas mit meinem Kind nicht? Ja, wann muss ich da einen Experten aufsuchen? Also wann ist Hilfe notwendig? Wann ist diese aber auch eher kontraproduktiv? Vorab ein Disclaimer. Es geht hier nicht darum, dir einen vollständigen Überblick über alle Möglichkeiten der außerschulischen Förderung zu geben oder auch der schulischen Förderung oder auch überhaupt über die ganze Palette von sogenannten Störungen, die mittlerweile im schulischen Umfeld verwendet werden oder die den Kindern zugeschrieben werden. Darum geht es gar nicht hier in diesem Podcast. Es geht darum, dass wir einfach mal das größere Thema beleuchten und dir dann und ich dir dann eine Möglichkeit mitgebe, deine Entscheidungen in Bezug auf, brauche ich einen Experten oder brauche ich keinen Experten für dieses spezielle Thema meines Kindes, dass ich dir diese Entscheidung ein wenig erleichtern kann. Genau, also keine vollständigen Infos von mir bezüglich der ganzen Herausforderungen. Ja, alles, was ich dir sagen werde, beruht auf meiner Erfahrung in der Förderschule. Pädagogik und auf meinen Erfahrungen natürlich in Bezug auf die vielen Kinder, die ich mittlerweile begleiten darf, beim Lernen begleiten darf. Jetzt starten wir mal mit dem Thema und mit einer Grundthese, mit der du mir sicher, ja, die du sicher genauso siehst oder wo du mir sicher nicht widersprechen wirst, ist, ich bin der Meinung, jedes Kind ist 100% perfekt, so wie es ist. Es braucht nichts anderes und es braucht sich nicht zu ändern, in der Regel. Also davon gehe ich aus. Jedes Kind ist so, wie es ist, 100% richtig. So will ich es gerne mal sagen. Ja, da wirst du mir nicht widersprechen. Ne? Jetzt kommt aber ein Part. Entweder, das fängt schon im Kindergarten an, dass vielleicht Menschen von außerhalb, die mit deinem Kind lernen oder die dein Kind beobachten, die mit deinem Kind Zeit verbringen, dass diese Menschen sagen, ich weiß nicht, ne, da stimmt vielleicht was nicht, da tut er sich schwer oder sie kann das noch nicht so gut. Ne. Jetzt reden wir nicht vom generellen Vergleich zwischen den Eltern, weil da muss man natürlich vorsichtig sein. Ich habe da schon mal drüber geredet. Die Eltern vergleichen gern, natürlich, man vergleicht, aber jedes Kind hat ja eine eigene Entwicklungszeit und viele Dinge entwickeln sich bei manchen Kindern erst später und genauso gut wie bei anderen Kindern. Ja, da gibt es gar nichts zu sagen. Dennoch muss man natürlich sagen, wenn es in das Alter geht, wo es auf die Schule zugeht, da wird natürlich ein besonderer Augenmerk darauf gelegt, mit welchen Kompetenzen kommt denn das Kind in die Schule? Wie startet es denn in der Schule und was bringt es mit, ne, damit es die Schule gut besteht? Da geht ja der Fokus drauf. Und dann kommen natürlich Erwachsene von außen, die dann eventuell im Kindergarten schon sagen, das tut er sich schwer mit dem Stift halten oder beim Malen, er kann noch keine Farben unterscheiden oder sie kann noch keine Perlen auffädeln, was auch immer. Ja, also da kommen solche Dinge jetzt schon mal zutage und dann fängst du als Elternteil natürlich an zu überlegen und sagst, naja, ist das eine Schwäche meines Kindes? Hat es da eine Schwäche? Und vor allem, braucht es Hilfestellung? Ne? Und da reden wir von einem Punkt, wo ich gerne nochmal in die Unterscheidung gehen würde, möchte. Es gibt die sogenannte Herausforderung bei der Entwicklung des Kindes. Da reden wir von so Dingen wie Motorik, Sprache, Sprachverständnis, Hören, Sehen, diese Technik, ne, diese Fähigkeiten. Da reden wir eher davon. Ja? Und dann gibt es aber noch ein großes Themengebiet. Da reden wir von Lernen, was schulisches Lernen angeht. Ne, da geht es um so Dinge wie Dyskalkulie, Legasthenie, ne, da geht es um ADS, ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, ne, was alles letztendlich in der Schule vielleicht zutage tritt oder angesprochen wird, weil natürlich hier ein neuer Aspekt dazukommt. Das Lernen wird gesteuert. Zu Beginn, bis dein Kind in die Schule kommt, steuerst du das Lernen ja ganz wenig. Das Kind lernt das, was es lernen will. Es entwickelt sich einfach, ja, und du beobachtest seine Entwicklung, unterstützt es, wo es deine Hilfe braucht, zum Beispiel beim Fahrradfahren lernen und so weiter. Aber das Lernen ist noch nicht so sehr schematisch im Sinne von, da und da muss dein Kind das und das können. Das wird dann in der Schule, kommt das dazu, und das macht eine zusätzliche Problematik. Ne? Außerdem haben wir in der Schule einen ganz starken, leider immer noch sehr starken, defizitorientierten Blick. Das heißt also, viele Lehrkräfte nicht, aber auch wiederum viele Lehrkräfte haben den. Das hat verschiedene Ursachen. Es liegt natürlich auch daran, dass wir in der Schule immer sehr gehalten sind daran, an unsere Lehrpläne und an das, was wir wissen, was ein Kind braucht, um die nächste Klassenstufe natürlich auch gut durchgehen zu können, also die Lerninhalte sich anzueignen und die Klassenstufe zu bestehen. Ja, deswegen gibt es ja auch eine Versetzung oder eine Versetzung gefährdet. Das wissen wir genau, und deshalb ist natürlich der Blick in der Schule von den Lehrkräften ein wenig stärker darauf ausgerichtet, was braucht denn das Kind vielleicht noch, um diese Lerninhalte zu lernen. Das wäre jetzt positiv gesehen. Negativ gesehen kann man sagen, was stimmt bei dem Kind nicht, warum kann es das nicht, ja? Was fehlt da und welcher Experte muss da noch mit ins Boot, ja? Ich bin da sehr kritisch, das weißt du ja vielleicht schon aus meiner eigenen Erfahrung heraus und aus der Erfahrung und aus der These, die ich immer einnehme, ist, dass jedes Kind 100% perfekt ist. Und meine Aufgabe als Lehrkraft ist es ja eigentlich nur zu schauen, braucht das Kind jetzt, um diesen Lerninhalt zu erlernen, eine besondere Hilfe von mir? Braucht es irgendwas, damit irgendein Hebel, damit es da besser damit klarkommt? Ja, das ist meine Aufgabe, und deswegen sehe ich Schule in diesem Sinne ja sehr kritisch, und ja, meistens sind das, was Lehrkräfte machen, ja auch ist kontraproduktiv oder gegen das Lernen des Kindes gerichtet. Aber dazu komme ich später noch. Ich möchte zuerst mal den Blickwinkel auf das richten, was du zu Hause vielleicht in der Entwicklung siehst, dass du sagst, naja, ich merke, mein Kind tut sich schwer bei, wie gesagt, bei der Stifthaltung oder bei der Beurteilung von Größen, ja, dass es gar nicht unterscheiden kann, ist ein Ding größer oder kleiner, ja. Das sind ja alles pränumerische Kompetenzen, von denen ich rede, die auch wiederum mit Mathe zu tun haben, ganz klar. Aber wie gesagt, da geht es um so rudimentäre Dinge, die ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes sind, ja. Also gehen wir diese mal durch. Wann brauchst du da einen Experten? Immer dann, wenn du das Gefühl hast, mein Kind entwickelt sich nicht so, wie es der Norm entspricht. Und jetzt will ich nicht sagen, dass die Norm das Ausschlaggebende ist, gar nicht. Aber wir wissen ja natürlich, dass wenn ein Kind reden lernt, ja, dass es irgendwann mit Wörtern anfängt, aber irgendwann kleine Sätze redet, dann längere Sätze und so weiter. Wenn du da merkst, dass dein Kind sich schwer tut oder dass es viel zu lange falsch ausspricht, die Wörter nicht von dir richtig abhört, ne, das sind alles Dinge, oder nicht richtig sieht, also gar nicht der Blick verschwommen ist, dich gar nicht wahrnimmt, deine Mimik und Gestik nicht lesen kann. Ja, das sind ja Dinge, die früh auffallen und wo man dann definitiv sagen muss, hier musst du natürlich tätig werden, du musst einen Experten, wenn du selbst das nicht beurteilen kannst, einen Experten mit ins Boot nehmen, damit hier frühzeitige Hilfe geschieht. Ne? Wenn ein Kind nämlich ganz früh nicht richtig sieht, ja, das wirkt sich definitiv aus auf die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, die dann späterum wieder für das Fach Deutsch vor allem für das Fach Deutsch sehr, sehr wichtig ist, aber generell für das innere Arbeiten, für das innere Aufnehmen, für das innere Verarbeiten von Lerninhalten. Da komme ich später noch dazu. Ja, also wenn du merkst, dass dein Kind nicht richtig sieht, dann ist es natürlich ganz wichtig. Du hast natürlich immer die sogenannten, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Untersuchungen, wo man da durchgeht, wo dann ein Arzt sich das Kind anschaut, schaut, ob die Reflexe da sind und so weiter. Aber dennoch gibt es viele Dinge, die da auch dem Arzt vielleicht gar nicht auffallen, aber vielleicht im Kindergarten schon so ein bisschen oder wie gesagt dir zu Hause. Du hast ja dein Kind den ganzen Tag um dich herum, meistens die meiste Zeit. Also ganz früh da schon drauf achten, hört mein Kind mich wirklich richtig, spricht es dann, wenn es das ausspricht, natürlich, wenn es die Laute und Vokale noch gar nicht sprechen kann, da reden wir nicht davon, aber wenn es dann schon spricht, ne, kann es sich verbessern, kann es hören, dass ich was anders sage, ne, und da spielt natürlich ganz früh in der frühen Entwicklung eine ganz große Rolle, dass du dein Kind auch immer verbesserst und nicht stehen lässt, was es falsch redet, ne? Das wäre ein Fehler, das ist genau der gleiche Fehler, wenn ein Kind ein Wort schreibt und ich lasse es einfach stehen, auch wenn es falsch geschrieben ist. Genau der gleiche Fehler, hat zwar andere visuelle Wahrnehmungsthemen, die da angesprochen werden, eine andere Wahrnehmung, das eine ist die auditive, das andere ist die visuelle, aber es ist das gleiche, das solltest du bitte nicht tun. Ja? Also hören, ganz wichtig, hat dein Kind einen sogenannten inneren Hörkreislauf entwickelt, ist den richtig, kann es dich richtig hören und nimmt es das, was du sagst, wahr, nimmt es die Fehler wahr, kann es sich korrigieren und so weiter. Beim Sehen, ganz wichtig, ne, sieht es dich, sieht es deine Mimik, deine Gestik, reagiert es darauf, ja, und nimmt es Dinge wahr, in welcher Entfernung nimmt es die wahr und so weiter. Da wirst du vielleicht sogar schon sehr viel mehr wissen als ich, weil ich bin da nur rudimentär bewandert in diesen Dingen. Ich beobachte ja eher Kinder ab der Schulzeit, ja. So, aber das sind natürlich Dinge, die wichtig sind zu anfangen und da wirst du einen Experten mit reinziehen wollen und auch unbedingt müssen, ja. So, und dann kommen wir aber zu diesen Grauzonen. Also zum Beispiel gibt es sowas, das sich erst in der Schule herausstellt, wo man sagt, naja, das Sehen ist nicht das Problem. Mein Kind hat vielleicht eine richtige Technik, also es kann sehen, aber es nimmt die gesehenen Inhalte nicht gut wahr oder es verarbeitet sie anders, ne? Da kommen wir in so Dinge wie Weitwinkelsichtigkeit vielleicht, Winkelfehlsichtigkeit, natürlich muss es heißen. Also da kommen wir in solche Themen wie Winkelfehlsichtigkeit, die vielleicht gar nicht auffällt, die sich aber sehr stark aufs Lernen beeinflusst, aufs Lernen auswirkt. Oder wir kommen in so Dinge wie, mein Kind verwechselt B und D oder es schreibt die Zahlen spiegelbildlich, ja, es verdreht sehr viel, es kann zum Beispiel nicht spiegeln oder es kann, also nicht richtig spiegeln, sondern es kann zum Beispiel auch nicht richtig Muster nachbilden, ne? Oder beim Puzzeln, es muss sehr, sehr viel ausprobieren, es sieht nicht gleich, aha, dieses Teil kann hier hingehören, das sind so Dinge, die dann in der Schule dann auffallen, früher schon vielleicht, aber in der Schule dann massiv sich auf das Lernen auswirken. Also gehen wir mal zu diesen Themen, damit du dir da mehr Gewissheit machen kannst. Brauche ich da wirklich einen Experten und wann brauche ich den und wann würde ich dir nicht empfehlen, dass du einen Experten mit ins Boot nimmst? Schauen wir mal auf das Thema, was der Schule bei dem Kind eigentlich auffällt. Es kann jetzt sein, dass ich ein kleines bisschen hin und her springe im Thema, weil es auch nicht so einfach zu fassen ist, ne? Und ich will dir dennoch einen guten Überblick geben, aber das vernetzt sich alles sehr stark, sodass es sein kann, dass ich jetzt von einem zum anderen komme, aber am Ende muss rauskommen, dass du dir sicher wirst in deiner Entscheidung, wann brauche ich den Experten und wann nicht. Also die Schule, die hat ja einen sehr defizitorientierten Blick, habe ich dir vorhin schon gesagt. Sie schaut halt, ne, kann das Kind das lernen, was es lernen soll, ne? Und es fällt der Lehrerin, dem Lehrer natürlich auch auf, wenn dein Kind in der Schule den Stift nicht richtig hält und so weiter. Eventuell ist dir das vorher nicht aufgefallen, auch dem Kindergarten nicht, den Experten im Kindergarten nicht, sodass du jetzt an der Stelle erstmal darauf aufmerksam gemacht wirst, hier muss auf jeden Fall eine Unterstützung her, ne? Eventuell bist du ja auch schon in der Ergotherapie oder in der Förderung in irgendwelcher Art, ne, dann wird es natürlich logischerweise in der Schule für die Schulzeit weiterlaufen, weil dein Kind das braucht. Aber dennoch ist es dann so, dass die Lehrerin das dir nochmal sagt und dich nochmal darauf hinweist, da muss was passieren. Denn jetzt haben wir ein großes Problem. Das Kind kann sich nicht mehr so entwickeln, wir können ihm nicht mehr die Zeit lassen, sondern wir haben ein Zeitproblem, ja, weil ja das Kind das können soll am Ende des Schuljahres. Habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Wenn also dein Kind Schwierigkeiten hat, den Stift richtig zu halten und das sich wiederum auf die Schrift auswirkt, es schreibt so, dass man es vielleicht nicht lesen kann. Ne? Oder es wirkt sich darauf aus, dass es vielleicht beim Lesen viel zu lange braucht. Ne? Weil es vielleicht mit dem Finger dann die Motorik gar nicht hinkriegt, dass es mit dem Finger die Silben begleiten kann und so weiter. Also wenn da eine motorische Komponente ist beim Kind, ne, oder in Sport auffällt, dass das Kind sich nicht kein Gleichgewicht hat und so weiter. Und das jetzt erst zur Sprache kommt in der Schule, dann kann ich dir sehr gut empfehlen, hier an der Stelle doch mal in die Richtung zu denken, ob da alle Reflexe integriert sind. Da gibt es eine sehr gute Geschichte, die sich Reflexintegrationstherapie nennt. Ja, da ist auf jeden Fall beeinflusst das Lernen, weil durch die Motorik das Kind ja auch räumliche Dinge gar nicht so wahrnehmen kann. Es kann sich nicht gut im Raum bewegen. Ja, es hat vielleicht auch keinen Gleichgewichtssinn, keinen guten, was sich auch wiederum auf das innere Gleichgewicht des Kindes auswirkt. Ein Kind, was sehr unbalanciert herkommt im Sinne von seinen Gefühlen. Ja, so ist sehr stark wechselt in den Gefühlen oder sehr stark beeinflusst ist von Gefühlen, das kann auch sein, dass dann einfach dass die innere Balance nicht da ist, ja, und das wirkt sich auch im Außen aus, beziehungsweise umgekehrt, das wirkt sich von außen nach innen aus, ne? Also schau auch da, ob dein Kind in Balance ist. Da gibt es zum Beispiel einen sehr guten Kalender, irgendein Bundesland hat einen Kalender herausgegeben für Lehrkräfte, Schule bewegt, glaube ich, oder ja, leider weiß ich den Titel jetzt nicht mehr so ganz genau, aber du wirst es ganz sicher im Internet finden. Und da sind ganz tolle Übungen drin, was du machen kannst, wie du dein Kind wieder in der Balance unterstützen kannst. Ja, natürlich ist auch die Möglichkeit, hier einen Ergotherapeuten aufzusuchen, die das auch gut mit dem Kind dann üben können. Ja, hier an der Stelle. Dann gibt es auch sowas wie Evolutionstherapie. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber ich habe von den Eltern schon gehört, die gute Erfolge haben. Andere Eltern wiederum sagen, es hat nicht viel gebracht, aber das ist ja wie überall. Ja, das kommt natürlich immer aufs Kind an, auf den Therapeuten, der es mit dem Kind macht und natürlich auf das, wie das Kind mitmacht und wie da vielleicht auch die weitere Begleitung ist. Denn die Dinge wirken immer nur dann, wenn man sie nicht nur einmal macht, sondern wirklich regelmäßig. Ne? Also in jeder Sache, die man lernt, die man übt, braucht es eine Kontinuität, ne, der kleine Unterschied, sage ich mal, weil wenn dein Kind das gewohnt ist, dass es das macht, wie zum Beispiel Zähne putzen, jeden Tag seine Balanceübungen macht, ja, dann hast du natürlich mit Erfolgen zu rechnen, da müssen Erfolge da sein und macht es das nicht, sieht es nicht ein, dass es jeden Tag das üben soll oder ist das Üben einfach zu beschwerlich und man lässt es mal aus, man macht es mal nicht, ne, und dann lässt man es vielleicht zweimal aus und dann vielleicht eine ganze Woche und dann kann man natürlich diese Erfolge nicht erwarten. Ne? Okay, kommen wir noch mal auf die Stelle mit der Schule, mit der defizitorientierten Sichtweise. Ne? Das ist, wie gesagt, nicht wirklich böse gemeint von der Schule, aber es hat natürlich so ein Geschmäckel, ja, weil man hat dann sofort das Gefühl, es stimmt was nicht. Betrifft es die Entwicklung, die Gesamtentwicklung des Kindes, ja, dann bin ich da voll auf der Linie der Lehrkräfte. Das muss man frühzeitig erkennen und das muss man auch den Eltern mitteilen und da kann auch was gemacht werden und das hat natürlich dann auch Erfolge beim Kind, wenn da was kommt, ja. Ich habe gehört, mittlerweile gibt es in Rheinland-Pfalz jemand, der auf der ADD arbeitet, von dem weiß ich, dass er sogenannte Gutachten, die ja gemacht werden, um zu schauen, ob Kinder besonderen Förderbedarf haben, der fast alle Gutachten abgelehnt hat, ja, weil er eben sagt, wenn unter der Bedingung, dass die Eltern schon außerschulische Förderung in Anspruch genommen haben, dann sieht es anders aus. Aber haben sie diese Förderung nicht in Anspruch genommen von sich aus, was gemacht fürs Kind? Also das heißt, habt ihr, liebe Eltern, nachdem die Lehrkräfte vielleicht gesagt haben, da muss was passieren, habt ihr dann auch was gemacht? Wenn nicht, dann werden wir keinem Gutachten zustimmen. Dann bleibt das Kind in der Grundschule, weil es gibt ja auch Eltern, die wollen ihr Kind aus der Grundschule heraus in die Förderschule tun. Da wäre es ja einfach. Da ist es ja nachmittags dann in der Schule, da machen die viele AGs und so weiter. Ne? Da gibt es durchaus auch Eltern, die das wollen, dass ihr Kind quasi betreut ist, gut betreut ist und dann auch da schnell mal sagen, ja, dann wenn es in der Schule nicht mitkommt, dann lass es uns doch in eine Förderschule tun. Ne? Das wäre dann einfacher fürs Kind. Ne? Komme ich gleich nochmal ein bisschen tiefer mit rein, aber genau, das heißt also, deine Mittätigkeit, darauf wollte ich raus, ist wirklich wichtig. Und jetzt gehe ich davon aus, du hörst ja diesen Podcast, dass du auch interessiert bist daran, dein Kind zu unterstützen, dass du frühzeitig eben alles machen willst, was die Menschen dir sagen. Solltest du alles machen, ist dann die Frage. Wie gesagt, alles, was die Entwicklung beeinflusst, was tatsächlich der Entwicklung des Kindes positiv was die Entwicklung des Kindes positiv unterstützt, das würde ich dir alles empfehlen. Und in der Schule aber geht ganz stark der Blick nicht nur auf die Entwicklung, ne, die wir jetzt schon als ja empfehlenswert abhaken können, sondern auch auf das Lernen. Und jetzt kommen wir in die Lernbereiche rein. Und da muss ich sagen, Vorsicht, ich würde da nicht, definitiv nicht mein Kind ständig in allem untersuchen lassen wollen, sondern da wäre ich vorsichtig. Ne? Nämlich kommen wir zu dem ganz schwierigen Punkt der Dyskalkulie und der Legasthenie. Also wenn Lehrkräfte schon ganz früh sagen, da muss man mal schauen, ob das Kind überhaupt, ob das eine Lernstörung hat im Bereich des Rechnens oder eine Lernstörung im Bereich des Schreibens und Lesens. Ja? Warum sage ich, dass du da vorsichtig sein sollst? Weil ich finde, dass eben diese Lernfächer ganz stark davon abhängig sind, also das Lernen deines Kindes ganz stark davon abhängt, wie das unterrichtet wird. Wer mich bereits kennt und meine vorigen Podcasts gehört hat und vielleicht auch schon mein Konzept kennt in Mathe, der weiß, dass das extrem wichtig ist, dass wir nochmal schauen müssen, ist das, was die Schule im Lernthema meinem Kind beibringen will, ist das wirklich das, was mein Kind, wie mein Kind das lernen kann. Also nicht nur, was es beibringt, sondern wie es beigebracht kriegt oder welche Unterstützung es kriegt, ist das genau die, die mein Kind braucht. Unter dem Aspekt vielleicht auch noch, dass mein Kind wirklich Herausforderungen im Lernen mitbringt, wie zum Beispiel eine motorische Herausforderung oder eine Herausforderung im Hören, im Sehen, was ja alles extrem auf diese Lernfächer einwirkt. Ja. Da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen, da will ich dich darauf hinweisen, schau da mal auf jeden Fall auf den Bildungsserver der verschiedenen Länder, natürlich auch auf die Grundschulverordnung in den verschiedenen Bundesländern. Also einfach, dass du schaust, was ist denn da rechtlich vorgesehen? Was sollte denn rechtlich abgeklärt werden? Oder was muss rechtlich abgeklärt werden? Und welche Möglichkeiten habe ich denn dann? Welche Möglichkeiten der Förderung stehen mir denn dann zu oder stehen mir offen? Was wird denn empfohlen? Ja, weil es macht durchaus Sinn, dass wenn dein Kind tatsächlich Herausforderungen hat in den verschiedenen Teilbereichen, dass man dann natürlich eine Förderung fürs Kind ins Auge nimmt oder da auch das Kind tatsächlich ja, in eine Förderung bringt. Da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es ja auch das inklusive System. Da wird quasi nach der UN-Behindertenrechtskonvention, ich weiß gar nicht von wann die war, aber die ist schon ein bisschen länger her, fällt mir jetzt nicht ein. Seitdem haben wir in Rheinland-Pfalz diesen inklusiven Ansatz. Das heißt, alle Kinder, wenn möglich, sollten in der Grundschule beschult werden, sollten mit den anderen Kindern, die jetzt weniger Auffälligkeiten haben oder weniger Herausforderungen, Herausforderungen in ihrer Lernentwicklung, damit sie voneinander lernen können. Und das finde ich einen super schönen Ansatz, wenn er denn in der Praxis denn tatsächlich funktionieren würde, was auch nicht garantiert ist. Ja, deswegen, da bin ich, was Thema Schwerpunktschule angeht, auch ein bisschen, sage ich mal, auch ein bisschen vorsichtig. Nicht jede Schwerpunktschule arbeitet wirklich so, dass die Kinder integriert sind. Und nicht jede Schwerpunktschule hat da wirklich einen guten Plan, wie das Kind vorwärts kommt, ja, sage ich mal. Aber das ist auch Thema der Förderschule. Du siehst, ich bin ein großer Systemkritiker, aber ich will auf keinen Fall den Menschen auf den Schlips treten, die sich wirklich bemühen, die Kinder weiterzubringen. Ich will eher vielleicht ein bisschen den Lehrkräften und den Schulsystemen auf den Fuß treten, die eben das Kind nicht im Blick haben, sondern seine Schwächen. Und das mag ich gar nicht, ne? Weil, wie gesagt, jedes Kind ist 100% perfekt. Es hat nicht wirklich eine Schwäche. Und wenn ein Bereich schwächer ausgebildet ist, so kann man das vielleicht sagen, dann schaut man, was kann man tun. Da war ich schon. Also kommen wir jetzt einfach da dazu, wo was, wie was geregelt ist. Da solltest du dich drum kümmern, weil wenn die Lehrkraft gesagt hat, da musst du mal oder sie müssen mal schauen nach einer Dyskalkulie oder nach einer, das ist ein Zungenbrecher, dieses Wort, Dyskalkulie oder Legasthenie, wenn die Lehrkraft das schon irgendwie so ein bisschen angesprochen hat, dann musst du ja wissen, wie sind denn die Vorgaben in meinem Bundesland, ja, wie wird das gesehen? Ich glaube, nicht in jedem Bundesland wird eine Dyskalkulie tatsächlich auch akzeptiert, also in den Schulen. Ja, deswegen ist grundsätzlich die Frage, lässt du dein Kind auf Dyskalkulie untersuchen oder nicht? Ne, wenn es eh nichts auswirkt. Ich habe auch schon in einer anderen Podcast-Folge darüber geredet, was denn genau das bedeutet, wenn ein Kind Dyskalkulie hat und wann du, ob du da tatsächlich einen Experten mit reinziehen sollst, da habe ich schon drüber geredet, hier an der Stelle vielleicht nur noch, sei vorsichtig, wenn es darum geht, dass deinem Kind vielleicht was falsch beigebracht worden ist, also wenn die Unterstützung in der Schule zum Beispiel sehr stark auf zählende Rechnern ausgerichtet war, dann brauchst du dich nicht wundern, dass dein Kind vielleicht völlig in diese Falle des zählenden Rechnens geschoben wurde, sage ich mal, oder reingetappt ist in diese Falle und dann die Lehrkraft, weil sie es nicht anders weiß, sagt, naja, das ist eine Dyskalkulie. Dein oder ihr Kind kann nicht wirklich rechnen. Ne, da liegt eine Störung vor. Nein, das stimmt alles so gar nicht, sondern mein Kind hat nicht die richtigen Impulse bekommen, die richtige Förderung erhalten, damit es eben aus der Grundlage heraus, wo es stand, als es in die Schule kam, vielleicht mit allen möglichen Herausforderungen, dass es dann von da aus weiterlernen konnte. Genau das Gleiche ist in Deutsch. Und da will ich ganz stark nochmal auf die visuelle Wahrnehmung kommen, weil die in Deutsch eine Riesenrolle spielt. Ja, gehen wir mal diese zwei Bereiche der Wahrnehmung, visuelle und auditive Wahrnehmung, mal genauer durch. Weil da, muss ich dir ehrlich sagen, das merken die Lehrkräfte ganz oft gar nicht. Die weisen dich darauf nicht hin, sondern da geht es eher um die großen Bereiche, Dyskalkulie, Legasthenie. Aber was liegt denn darunter? Ne? Da will ich dich jetzt ein bisschen beraten. Oft liegt gerade bei der Legasthenie, auch mit der Dyskalkulie verbunden, ne? Bei der Dyskalkulie ist es eher das Mengenverständnis, was fehlt, was die Lehrkräfte nicht sehen und dann über das zählende Rechnen eben dein Kind in die falsche Richtung schicken. Und bei der Legasthenie ist es für mich zu Beginn auf jeden Fall die visuelle Wahrnehmung, die da nicht gesehen wird, die Wahrnehmungsproblematik und auch vielleicht die auditive Wahrnehmungsproblematik, die da ganz stark mit reinwirkt. Ne? Also beim Mathe nochmal kann das auch eine Rolle spielen, weil wenn ich nicht richtig höre, was die Lehrerin sagt oder wenn ich das, was die Lehrerin sagt, nicht richtig verstehe, verarbeite, dann in Mathe, das ist egal in welchem Fach dann wirkt sich das aus. Ja? Es wirkt sich aber auf das Können des Ausrechnens, wirkt sich tatsächlich nur aus, dass vielleicht das Mengenverständnis nicht vorlag oder die visuelle Wahrnehmung nicht da ist. Ne? Da wirkt sich das ganz gravierend aus, das Hören weniger, ne? Aber dann hat das Lesen schon wieder einen großen Einfluss auf Mathematik, weil wenn ich die Textaufgaben nicht lesen kann, nicht verstehen kann, dann habe ich da auch ein Riesenproblem. Also schauen wir uns mal diese Problematik der visuellen Wahrnehmungsstörung oder der visuellen Wahrnehmungsherausforderung mal genauer an. Was ist das jetzt? Von was rede ich denn? Also, wenn dein Kind sehen kann, also die Technik des Sehens stimmt, und da fangen wir ja schon frühzeitig an, da geht es eher um die Entwicklung, die ich ja vorhin schon besprochen habe, ne? Wenn da frühzeitig was auffällt, reagieren. Ne? Weil wenn das Kind eine Brille braucht und es kriegt ihr nicht, dann wirkt sich das auf die visuelle Wahrnehmung aus. Nicht nur auf die Technik des Sehens, es sieht dann die Dinge nicht, sondern es kann die Dinge, da es diese nur verschwommen sieht, ja auch nicht wirklich aufnehmen innerlich. Ja? Es sieht also auch innerlich, sollte es sich daran erinnern wollen, auf das, was es gesehen hat, kann es ja auch nur verschwommene Bilder produzieren. Ja, jetzt mal eine kleine Übung für dich. Wenn du jetzt, weiß nicht, wo du bist gerade, aber du schaust dieses Video, vielleicht hast du, ja, du sitzt da irgendwo in einem Raum außenrum, ja, oder sitzt im Auto, keine Ahnung. Ne? Schau mal, nimm mal deinen Blick kurz weg von diesem Medium, wo du dieses Video siehst, sondern schau mal deine Umgebung an. Ja, und dann mal ganz kurz, ein paar Sekunden nur, und dann schließe die Augen und versuch mal, diese Umgebung auch innerlich zu sehen. Ich lasse dir mal ganz kurz Zeit. So, die Frage ist, konntest du das, was außen war, auch innerlich sehen? Hast du es ganz gut gesehen? Hast du es vielleicht überhaupt nicht gesehen? Hast du nur schwarz gesehen? Oder hast du rudimentär was gesehen? Konntest du dich an Details erinnern? Ja? Das ist die Frage. Was ich dir jetzt aufgegeben habe, ist vielleicht noch beeinflusst davon, ob du das, was du siehst, auch schon vorher gesehen hast. Ob du das, was du siehst, vielleicht auch kennst. Ja, das ist ja auch nochmal wichtig. Kennst du die Umgebung, die du dir angeschaut hast? Wenn du die nämlich kennst, dann kann es gut sein, dass du die sehr gut abbilden konntest innerlich. Wenn du die nicht so kennst, wenn du an einem fremden Ort dich befindest oder einem Ort, wo du nicht so oft bist, ja, und dieses Video schaust, dann kann es sein, dass du das, was du jetzt außen ganz kurz nur dir angeschaut hast, nicht wirklich gut abbilden konntest. Ne? Und das genau kannst du bei deinem Kind mal testen. Das siehst du auch daran, ob dein Kind eine gute Wahrnehmung, eine visuelle Wahrnehmung hat, siehst du auch daran, wie es im Außen agiert mit visuellen Inhalten. Also, ich habe vorhin schon gesprochen von der BD-Verwechslung, ne, oder also wird es so geschrieben oder so, oder ist das, wenn ich spreche, ein B oder ein D? Ja, also das ist diese Verwechslung fällt den Eltern ganz früh auf. Die kann aber nur kurzfristig da sein und dann wieder weg. Ist aber ein kleiner Hinweis darauf, dass dein Kind zumindest mal anfänglich Schwierigkeiten hatte, die mit der visuellen Wahrnehmung. Wenn das aber bleibt und wenn das vielleicht noch andere Dinge, Bereiche da reinfallen, wie zum Beispiel, oder andere Merkmale, wie zum Beispiel, dass dein Kind eben sich Dinge nicht gut merken kann. Aber eben wollte ich noch sagen, dass dein Kind diese spiegelt, also Buchstaben spiegelt oder ganz falsch schreibt, also etwas, was es im Außen sieht, komplett anders wiedergibt. Ja? Oder beim Malen, wenn du sagst zu deinem Kind, du gibst ihm ein Blatt zum Beispiel, ein leeres Blatt und sagst, mal doch mal ein Kind darauf oder eine Figur oder irgendwas, ein Hund, keine Ahnung, eine Katze, irgendwas, was nicht so schwierig ist. Katze ist schon schwierig und Hund auch, aber ein Kind nicht. Und ein Kind malt jetzt zum Beispiel oder ein Haus und malt es jetzt in die Ecke rein, rechts oben oder so oder links oben. Oder es malt ein riesengroßes Haus mitten auf das ganze Blatt und merkt aber dann beim Malen, oh, mir reicht da der Platz gar nicht aus. Also diese Einschätzung, es hängt auch sehr stark mit visuellen Wahrnehmungsbereichen zusammen. Dann gibt es natürlich noch ganz viele Unterbereiche. Das wissen dann wieder die Ergotherapeuten sehr gut. Kann dein Kind Hintergrund sehen zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ganz viele Unterbereiche, die zähle ich jetzt nicht auf, die kannst du nachlesen und nachschauen. Aber das ist auf jeden Fall Merkmale, wenn dein Kind im Außen Dinge nicht gut sieht, nicht gut wiedergeben kann, das gibt einen Hinweis darauf, dass die visuelle Wahrnehmung vielleicht nicht so gut ausgebildet ist, was wiederum sich mega auswirkt auf Deutsch und Mathe, vor allem auf Deutsch, ja, aber auch auf Mathe, ich komme gleich drauf, wo. Ne? So, okay, das heißt also, an der Stelle kannst du schon mal sagen, da bräuchte ich vielleicht jemanden, der das nochmal genauer sich anschaut. Ja? Das heißt also, bevor die Dyskalkulie oder die Legasthenie angeschaut wird, was ich fürs Kind echt eine große Herausforderung finde, weil das wird ja bedeuten, ich bin zu dumm zum Lernen, also zu dumm zum Rechnen lernen, zu dumm zum Lesen und Schreiben lernen, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht so siehst als Mama, als Papa, sondern vielleicht sagst, ich will die Gewissheit haben. Aber es heißt ja, es ist eine Teilleistungsschwäche, eine Schwäche. Und wir haben vorhin gesagt, dein Kind ist nicht schwach. Was vielleicht nicht gut ausgebildet ist, ist die Wahrnehmung, aber nicht das Lernen dieses Inhaltes. Das müsste dein Kind schaffen, wenn die Wahrnehmung einigermaßen wenn die Wahrnehmung einigermaßen gut ausgebildet ist, dann gibt es da eher schon weniger Probleme. Wenn es dann Probleme gibt in Mathe, dann hängt es mit dem Mengenverständnis eindeutig zusammen. Ja, aber wenn die visuelle Wahrnehmung nicht gut ausgebildet ist, dann hast du die Probleme in Deutsch und in Mathe auf jeden Fall. In Deutsch, in Mathe nochmal nicht ganz so stark vielleicht, ja, aber in Deutsch auf jeden Fall. Das heißt, nochmal, bevor du einen Experten schauen lässt, ob dein Kind eine Dyskalkulie oder eine Legasthenie hat, ja, lass die visuelle Wahrnehmung und die auditive Wahrnehmung untersuchen. Und wenn du nicht in die Untersuchung gehen willst, sondern erst schauen willst, brauche ich überhaupt eine Untersuchung? Kann ich nicht schon sehen, dass es so ist, ja, weil die Untersuchung sagt ja auch nur, es ist so, ja, aber vielleicht auch nochmal genauer, wo liegen Problemstellen vor, ja, dann kannst du es an diesen Merkmalen festmachen, wie zum Beispiel, wie malt mein Kind, ne, malt es sehr detailliert, kann es zum Beispiel ein Bild, was du ihm gezeigt hast, ja, das, was ich eben mit dir gemacht habe, diese Übung, schau dir mal dieses Bild an aus einem Bilderbuch, ne, ganz genau, du hast da ein bisschen Zeit, schau dir alles genau an, ich mache das Bild weg und jetzt mach mal die Augen zu oder auch mit offenen Augen, sag mir mal ganz genau, was hast du denn gesehen, an was kannst du dich erinnern, ja, und jetzt kann das Kind innerlich ein Bild abbilden, es muss es ja, wenn es sich erinnern will, und dann kann es sagen, das und das habe ich gesehen. Und daran kannst du sehen auch, kann ein Kind wirklich Details auch wiedergeben. Hat denn die Krone ausgesehen? Wie viele Steine waren da drauf? Oder welche Steine waren da drauf? Also wirklich auch, sprech mal Details an. Lass dein Kind einfach unbekannte visuelle Dinge von außen sehen, speichern quasi und lass es Dinge nochmal abrufen, die es bereits kennt. Also mach deine Augen zu, erzähl mir mal, wie sieht denn dein Zimmer aus? Ne? Was hast du denn in deinem Regal? Wo ist dein Bett? Rechts, links? Ne? Wo, also auch räumliche Dinge abfragen. Ne? Oder so Übungen machen wie Kim-Spiele. Ne? Wenn du ein Kim-Spiel machst, dann mach das aber in so 9er-Quadraten, also 3x3. Ne? Und dann leg in jedes Quadrat was rein, lass dein Kind es anschauen, deck alles ab. Wo war der Füller? Wo war der Radiergummi? Ne? In welchem Feld? Ne? Beschreib mir ganz genau das zweite Feld von oben, rechts, links und so weiter. Also mach solche Übungen mit deinem Kind, wenn du merkst, es stimmt was nicht. Komm gleich drauf, was du noch üben kannst. Da bin ich jetzt schon in die Übung abgerutscht. Ich will dir aber noch sagen, an was du es feststellen kannst. Ne? Weil die visuelle Wahrnehmung ist nicht nur das Sehen, die Technik, die du, da brauchst einen Experten, sondern das ist auch das Verarbeiten. Und wir waren jetzt schon beim inneren Sehen. Ja, das innere Sehen hat zwei Elemente. Das eine Element ist, ich muss das, was ich innerlich sehe, auch sehen können. Ja, das können viele Kinder nicht. Ein Anzeichen zum Beispiel ist auch, wenn dein Kind nicht gerne die Augen zumacht. Ja, dann ist die Frage, warum macht es die Augen nicht gerne zu? Ne, weil es innerlich nicht sieht. Oder frag doch dein Kind, was hast du gesehen? Ne, und dein Kind kann auch sagen, nix. Ne, oder es sieht schwarz. Ja, dann weißt du, dein Kind hat Schwierigkeiten, innerlich dieses Bild abzubilden. Also das ist das. Und dann hat der zweite Aspekt der visuellen Wahrnehmung ist natürlich das innere Konstruieren. Also dass du, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ne, sag mir mal, wie sieht deine Haustür aus oder versuch mal deine Haustür jetzt im Moment, ne, wenn du nicht gerade davor sitzt, dir innerlich abzubilden, wie sieht die genau aus? Weißt du es? Siehst du es? Ich denke ja. Und jetzt gebe ich dir die Aufgabe, mach doch mal grüne und lila Punkte drauf oder Streifen. Ja, wie sieht sie denn jetzt aus? Das ist Konstruieren, ne? Und das brauchen wir auch zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen müssen. Ja, zum Beispiel die Aufgabe, da liegt ein Würfel, du weißt genau, was oben und was unten für eine Zahl liegt und was vorne für eine Zahl liegt. Und jetzt drehst du den einmal nach rechts. Ne? Wie verändert sich das Ganze? Hier müssen wir konstruieren. Das brauchen auch Architekten. Ja, diese Fähigkeit der Konstruktion. Das innere Sehen, was sich innerlich abbilden, Bilder zu malen innerlich. Ne? Künstler brauchen das, diese Wahrnehmung, haben die auch ganz stark. Ne? Wenn es dein Kind nicht hat, dann, wie gesagt, haben wir ein Problem in Deutsch auf jeden Fall. Ne? Und das merkst du dann daran, dass dein Kind bei der Reproduktion, also das, was es ja äußerlich sieht, ein Buchstaben muss es ja genauso wieder aufschreiben, hat es da Probleme, kann es das, ja oder nein? Das, was es äußerlich, was es liest, muss es ja als zuordnen. Da spielt jetzt wieder die auditive Geschichte eine Rolle. Also die vornehmen Kaffee in Zuordnung, sagen wir als Lehrkräfte. Also das, was das Gesprochen, das Gesprochene, ne, muss dem Geschriebene zugeordnet werden. Also wenn ich ein A schreibe, muss ich wissen, das wird so ausgesprochen. Und wenn ich ein A höre, muss ich sagen, das ist das Zeichen dazu. So sieht das A aus. Ne? Das ist mal ganz wichtig. Das hat dann aber eher sehr stark mit der auditiven Wahrnehmung zu tun. Ne? Wo dann die visuelle Wahrnehmung, die kommt da schon auch ins Spiel. Aber wo sie nochmal ganz stark ins Spiel kommt, ist dann beim Lesen, Lernen. Ne? Wenn ich dann also so ein Wort erstmal buchstabiere und wenn aber vom Buchstabieren nicht wegkomme, ne, was ist das dann? Das ist genau das. Ich muss mir ja ein Wort, was ich sehe, muss ich mir ja nicht einzeln zusammensetzen. Das kann ich vielleicht ganz am Anfang mal machen, damit ich dieses Wort auch mal erlese. Aber dann muss ich das Wort erkennen. Und spätestens nach ein paar Mal erlesen muss ich sehen, ach, das brauche ich nicht mehr erlesen. Ich erkenne das Wort. Wenn wir sehen, Kinder sehen, die gut lesen und gut schreiben können, an denen orientieren, ja, dann ist der Unterschied zu den Kindern, die nicht gut lesen und nicht gut schreiben können, ganz einfach, das ist die Worterkennungsgeschwindigkeit. Das ist der Unterschied. Also, wenn ein Kind ein Wort nicht schnell genug erkennt, dann ist es beim Lesen einfach langsamer. Und das merkst du daran, dass es die Wörter immer noch zusammenschleift, also nicht die Wörter, die Buchstaben immer noch zusammenschleift, dass es sich ein Wort, was es schon 100-mal erlesen hat, immer noch erlesen muss. Das ist das. Dann weißt du, das ist eine Garantie dafür. Wenn die Schule jetzt nicht so viel falsch gemacht hat, dass dein Kind nicht erlernt hat, dass es das auch speichern soll, aber in der Regel tun das die Kinder automatisch. Ja? Deswegen sage ich, wenn dein Kind lange erliest, dann ist da in der visuellen Wahrnehmung mit großer Wahrscheinlichkeit eine Herausforderung für dein Kind da. Und das wirkt sich dann auch wieder aufs Schreiben aus, nämlich ich schreibe, wie ich spreche. Ja, das ist dann das. Die lernen ja in der Schule. Sie sollen hören, wie das Wort sich anhört und dann sollen sie schreiben. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber dann wurde es zum Teil auch noch nicht mal verbessert, was das Kind falsch geschrieben hat, ja. Aber jetzt hast du diese Problematik, dass dein Kind eben, weil es sich das Wort nicht abspeichern kann, diese Wortform, dieses Wort, damit es es wiedererkennen kann, ja, weil es das nicht kann, muss es ja auf eine andere Wahrnehmung zurückgreifen, auf eine andere Technik. Und dann nimmt es die von der Schule gelehrt wird, nämlich hör genau hin. Und dann hast du ein Kind, was sich das Wort genau vorsagt, bevor es schreibt. Oder während des Schreibens sich die Buchstaben vorsagt. Ja, und wie kann sich die Buchstaben vorsagen? Natürlich nur so, wie es das Wort hört, weil es kennt vom Hören. Also schreib mal heute, wenn du es nicht als Wortform vor Augen hast, wenn ich zu dir jetzt sage heute, dann weißt du ganz genau, wie es geschrieben wird. Du weißt genau, es ist kein OI, ja. Ne? Du weißt, es ist ein EU. Ne? Und das lernst du nicht über eine Regel. Du hast auch keine Regel, die du da anwendest, sondern du weißt es, ja. So, und wenn du schreiben solltest falsch, nämlich mit OI, weil du es so gehört hast, dann würdest du sofort sehen, nein, das ist falsch, das sieht falsch aus. Und wenn wir jetzt nochmal von den Kindern ausgehen, die gut lesen, gut schreiben können, die machen das automatisch. Die lesen, beim Erlesen erkennen sie das Wort mit ein paar Mal erlesen, sagen sie, ah, das ist das Wort, Das brauche ich nicht mehr lesen, ja. Und dann haben sie diese Wortform aber auch abgespeichert, ja. Deswegen gibt es ja auch so Übungswörter, das in der Schule wird ja so Diktat, Laufdiktat und alles mögliche geschrieben. Merkwörter gibt es da auch, ne? Die werden unterschiedlich benannt, ist jetzt egal, ne? Aber da gibt es ja sowas wie, merk dir diese Wörter, die häufigst gebräuchlichsten Wörter zum Beispiel, ja. Dein Kind muss doch wissen, dass dann mit zwei N geschrieben wird. Das kannst du nicht ableiten, von was. Hör genau hin, dann. Das ist ja wirklich merkwürdig, wie manchmal die Auswüchse sind, wie die Eltern und auch die Lehrkräfte die Kinder über das Hören an dieses Wort heranführen wollen. Macht es dir einfacher, schau, dass das Kind das Wort abspeichert. So. Und warum kann es das Wort nicht gut abspeichern? Weil es keine gute visuelle Wahrnehmungsfähigkeit hat. So. Und jetzt nochmal auf den Punkt. Ich muss mal schauen. Ich will nicht zu lange jetzt hier dir alles erklären, damit du auch nochmal die Entscheidung auch treffen kannst. Ja. Brauche ich jemanden an der Stelle oder nicht? Also, wenn dir auffällt, all das, was ich gesagt habe, bei deinem Kind wirklich da ist, es braucht so lange zum Erlesen, ja, es erliest das Wort immer mehrmals und so weiter, kommt nicht da weiter großartig, ne? Oder es hat das Lesen jetzt gut drauf, weil du so viel geübt hast, ja, aber es schreibt, wie es spricht, weil es natürlich so konzentriert war auf das Lesen, dass es da das Wort nicht abspeichern konnte, ne? Was ich erlese, kenne ich dieses Wort? Das ist ja eine hohe Herausforderung fürs Gehirn und das Gehirn des Kindes und auch deins kann sich meistens, also das Gehirn des Kindes auf jeden Fall, erstmal nur auf eine Sache konzentrieren. Na, also muss ich doch während dem Lesen aufpassen, wie heißt das Wort? Das kennst du sicher von deinem Kind, ne? Wenn es erliest, dass es dann sagt, so zum Beispiel Katze. Ich mach mal Katze. Katze. Ne? Dieses Wort Katze hinten hat ja ein Ä eigentlich und nicht ein E. Und wir sprechen das dann in der Schule aus und sagen Katze. Ja, was ja gar nicht stimmt, das hört sich ja nicht an wie Katze. Also das sind weitere Schwierigkeiten innerhalb des Bereiches Lesen und Schreiben, da will ich gar nicht tiefer reingehen. Aber das kommt alles auf den gleichen Punkt raus. Warum soll dein Kind übers Hören? Die meisten Wörter werden nicht lautgetreu geschrieben. Das, am Anfang, ja, Haus, Maus und so weiter. Das schreibt man Mama, Papa, ist alles Oma, Opa, alles noch lautgetreu. Viele Hase, ja, auch schon nicht mehr ganz, aber Hase, ja, man kann hinten das E so oder so hören. Aber ich sag mal, ja, es gibt viele lautgetreue Wörter, aber ungefähr 85% der Wörter, die wir schreiben müssen, sind nicht lautgetreu. Also kannst du dein Kind auch nicht richtig abhören. Also komm mal weg von diesem Punkt, hör genau hin. Mach das bitte nicht mehr mit deinem Kind, wenn es diese Problemstellen hat. So, und was machst du jetzt aber? Sprichst du einen Experten an oder nicht? Ich weiß aus der ganzen Arbeit, die ich seit 20 Jahren mache, dass wenn du die auditive und die visuelle Wahrnehmung in Expertenhände gibst, dann nochmal reinschauen lässt, dann vielleicht auch ein Förderprogramm damit machst, das kann das Lernen deines Kindes positiv beeinflussen. Ja, ne, wenn dein Kind nicht schon in 100.000 anderen Förderungen ist und irgendwie, keine Ahnung, viele Hobbys hat und du es damit nicht überforderst, könnte ich sagen, ja, schau mal dahin. Genauer hin, lass mal jemanden genauer hinschauen und hör mal auf die Ratschläge und mach vielleicht ein bisschen was in die Richtung der Förderung. Kannst du auch für dich machen, vielleicht brauchst du einfach auch nur Impulse von jemandem, aber du kannst es auch jemand machen lassen. Was sich nicht verändert dadurch, das kann ich dir definitiv sagen, dein Kind wird dadurch nicht mega viel besser lesen, schreiben und rechnen können. Ne? Wenn du nur die visuelle Wahrnehmung, ich will da nochmal genauer sagen, wenn du nur die visuelle Wahrnehmung förderst, über zum Beispiel Speicherübungen, also die ich vorhin genannt habe, zum Beispiel mit den Kim-Spielen zum Beispiel, ne? Oder wie kannst du es noch fördern, indem du einfach deinem Kind ja immer wieder was zum Abspeichern gibst, Bilder, die es sehen muss, oder Fantasiereisen mit deinem Kind machst, ja, das fördert alles die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit. Jetzt fällt mir gerade dieses andere Ding nicht ein, Moment, ich habe es gleich wieder, wo man mit den Gummis Figuren macht, manchmal hängt es in meinem Kopf, ja, ist egal, ein Brett, ein Brett mit so Nägeln drauf. Und dann spannt man Figuren. Es gibt ein Wort dafür, es fällt mir nicht ein. Das siehst du, ne? Was man alles braucht, wenn man konzentriert sein will. Okay, also dieses Brett, das kannst du nehmen und damit kannst du deinem Kind auch, ne? Du spannst was vor, dein Kind hat auch ein Brett, du deckst es ab, spanne nach. Alles, was von außen nach innen geht, ist wichtig und gut für dein Kind. Nur, und da wollte ich den Punkt machen, du wirst damit nicht das Deutsch, das Lesen, Schreiben und Rechnen mega viel weiterbringen. Weil beim Rechnen spielt, wie gesagt, noch das Mengenverständnis eine Rolle und beim Schreiben spielt eben, beim Lesen und Schreiben spielt eben noch eine Rolle, dass sich die Wörter abspeichern. Das heißt, du musst diese visuelle Wahrnehmungsproblematik mit in die Didaktik mit reinnehmen. Du musst also die Didaktik abstimmen auf die Problemstellen des Kindes. Das sowieso bei jeder Problematik, ob das jetzt ADS, ADHS, Autismus-Spektrum-Störung oder sonst irgendwas ist, du musst oder rein eine motorische Herausforderung, die Didaktik, der Lerninhalt muss immer auf die Herausforderungen des Kindes abgestimmt werden. Ja, das ist natürlich bei einer motorischen Herausforderung, da machst du halt die Zeilen größer zum Schreiben und so weiter. Das sind einfachere Dinge, die du da verändern kannst, ja. Aber bei einer visuellen und auditiven Herausforderung oder bei, ich gehe nochmal auf ADS vielleicht kurz ein, ne, wenn das Kind sehr hektisch ist und sehr viel Bewegung braucht, dann kannst du Lernen in der Bewegung anbieten. Das geht alles viel einfacher. Wenn aber eine richtige Wahrnehmungsherausforderung da ist bei deinem Kind, die es ihm erschwert, das, was gelehrt wird, auch wirklich so aufzunehmen, zu verarbeiten, weil es geht ja um die Verarbeitung, die innere. Ne? Lernen ist also diese Fächer Deutsch und Mathe, die passieren im Kopf vor allem. Ja, gut, bei Deutsch schreibst du auch noch was, ne? Und bei Mathe schreibst du auch Aufgaben aus, aber der Prozess in der Mitte, der geht im Gehirn. Der geht übers Gehirn, ne? Da kann dein Kind noch so gut schreiben können, den Stift noch so gut halten, wenn die visuelle Wahrnehmung nicht da ist oder die auditive Wahrnehmung nicht gut ausgebildet ist, dann nützt ihm das nur sekundär was, ne? Nochmal, damit du es verstehst, wenn du merkst, alle Sachen, die ich jetzt gesagt habe, dass da was bei deinem Kind tatsächlich im Argen ist, im Sinne von, es bräuchte eine Unterstützung, damit es eben die Lerninhalte der Schule richtig aufnehmen kann und verarbeiten kann. Wir reden von dieser Passung, ja? Dann, weil ansonsten wäre es ja okay, es hört halt nicht so gut, es wird es irgendwann ausbilden besser, es sieht halt, es verarbeitet nicht so gut innerlich, also nicht hören im Sinne von Verarbeitung, ne? Es verarbeitet die auditiven oder die visuellen Inhalte nicht so gut, ist auch nicht so schlimm, ne? Aber wir haben ja die Schule und da fällt es halt massiv auf. Und nochmal, die Lehrkräfte, die meisten wissen darum nicht, ne? Das heißt, es ist seine Verantwortung hinzuschauen. Die Teilaspekte fallen vielleicht auf, dass die Lehrkraft sagt, ja, ich weiß nicht, mir fällt immer auf, dass sie da noch spiegelbildlich schreibt oder BND verwechselt, ne? Und so weiter, das fällt mir auf. Das sind alles kleine Anzeichen dafür, die ich jetzt in einem größeren Pott geworfen habe, visuelle Wahrnehmungsherausforderung. Ich sage nicht gerne Störung. Ja, so, und jetzt kannst du sagen, ich gebe es ab, ich lasse es nochmal kontrollieren, ich gebe es dann ab, wenn es wirklich herausfordernd ist. Ne? Du kannst aber auch sagen, ich fördere es selber, ich habe dir ein paar Beispiele gesagt. Und am Ende musst du aber die Didaktik darauf ausrichten, sage ich mal. Ne? Die Didaktik muss deinem Kind entgegenkommen mit seiner visuellen Herausforderung. Die meisten Kinder haben diese Herausforderung nicht. Ich will mal sagen, es sind immer ein paar, die es ganz sicher haben, also die einfach die visuelle Wahrnehmung nicht so gut ausgebildet ist. Und die haben dann eben diese Problemstellen, die anderen nicht. Ne? Und deswegen ist auch diese Dyskalkulie und Legasthenie, Entschuldigung, ist dann auch immer so schwierig für die Lehrkräfte oder ist eben das, wo sie dann dahin tendieren, ne, weil sie eben diese Korrelation nicht sehen oder nicht wissen. Ja, also, aber wenn du das fördern lässt, diese visuelle Wahrnehmung und die auditive, dann kann sich ein bisschen was verbessern. Du musst definitiv aber das, was die Schule lehrt, im Bereich Rechnen, im Bereich Deutsch nochmal ganz genau anschauen. Und wenn das dann eben in Mathe so ist, dass dein Kind ins zählende Rechnen gerutscht ist, weil es keine Anschauungsmittel nach innen nehmen konnte, weil es gar nicht abgespeichert hat. Auch Mengen muss man ein Stück weit abspeichern können, ja, weil es diese Fähigkeit gar nicht hat, dann ja, ist es verbunden mit einem fehlenden Mengenverständnis vielleicht nochmal dann eben in diese Falle gerutscht. Aber daraus kommt es nur über die visuelle Wahrnehmung. Nämlich es muss in der Lage sein, eine Menge simultan zu erfassen, diese dann innerlich zu verarbeiten, nämlich innerlich zu nutzen und dann wieder zu reproduzieren, indem es einfach weiß, diese Zahl, wie beim Buchstaben vorhin, diese Zahl 7, das ist die Menge 7 und wenn ich da 2 wegnehme, dann sind es nur noch 5. Stell dir jetzt mal das Würfelbilder 7 vor, unten 5, oben 2. Ne, wenn dein Kind das genau weiß, dass das 7 repräsentiert, ne, kannst du auch anders legen, 7, aber damit du schnell an das Ergebnis kommst, wenn ich da 2 wegnehme, oben die 2, dann bleiben nur noch 5. Das ist ja dann einfach. Was braucht das Kind dafür? Eine visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, eine Speicherfähigkeit. Es muss dieses Würfelbild speichern können. Auch die Fingerbilder, die die Lehrkräfte benutzen, genau das Gleiche. Wenn die Lehrkraft so macht, dann sollte dein Kind hinterher sagen, es waren 7. Es erinnert sich an dieses Bild der 7. Es weiß, das hier sind 7 Finger. Ja, also das ist eine Kompetenz, die dann gebraucht wird in Mathe. Und wenn dein Kind das nicht gut ausgebildet hat, dann wird es verbunden mit dem fehlenden Mengenverständnis Riesenprobleme kriegen in Mathe. Ja, und dann brauchst du allerdings einen Experten, der das in der Didaktik auffangen kann. Und jetzt, klar, rede ich wieder über Würfelhaus, weil ganz einfach, da habe ich mich lange damit beschäftigt. Ich weiß ganz genau um die Problemstellen und dass das Kind eine innere Abbildung braucht und wie es die nutzen kann. Ja, deshalb, da habe ich mich jahrelang damit auseinandergesetzt. Und ich weiß, alle Kinder, die diese Problemstelle haben, abgesehen von der Problemstelle Mathe an sich, ja, was ja auch sein kann, dass ein Kind ein gutes visuelles visuelle Wahrnehmungsfähigkeit hat und auch eine gute auditive und dennoch Probleme in Mathe, dann liegt es eben nur an dem Mengenverständnis, ja, dann lernt es noch viel schneller über Würfelhaus als die Kinder, die dann zu Würfelhaus kommen, also mit der Methode arbeiten und sich von uns begleiten lassen darin, die eben keine gute ausgebildete oder nicht ausreichend ausgebildete visuelle Wahrnehmungsfähigkeit haben. Die tun sich natürlich auch da ein bisschen schwerer, aber wir haben die ganz vielen kleinen Schritte haben wir aufeinander gebaut, damit auch diese Kinder eben in der Didaktik, also im Fach selbst, eine Möglichkeit haben, das zu lernen. Und auch in Deutsch gibt es eine ähnliche Methode, die wir entwickelt haben, die wir ausprobiert haben, auch an einigen Schulen und wo wir immer weiter mit den Kindern zusammen gelernt haben. Und wir wissen, die Wörter, die das Kind schreiben muss, die müssen vorher als Wortform, das ist auch wissenschaftlich belegt, abgespeichert werden. Und wie das Kind macht, das arbeiten wir dann auch mit den Eltern, die sich von uns begleiten lassen, von Würfelhaus, machen wir dann auch in Deutsch. Aber das ist auf jeden Fall das, was du trainieren solltest. Und dazu brauchst du keinen Experten. Dazu kannst du meistens auch keinen Experten verwenden, weil die meisten Experten eben das nicht in die Didaktik mit eingebaut haben. Ja, das heißt, es muss in dem Lernfeld Deutsch und Mathe mit drin sein. Findest du jemanden, der deinem Kind Deutsch, also Lesen und Schreiben, gut beibringt mit einer guten Methode, ne, dann ist das ganz sicher mit ein Teilpunkt oder es hat eine gute visuelle Wahrnehmungsfähigkeit gehabt und hat nur falsch gelernt in der Schule, kann ja auch sein, ne. Aber es ist nicht unmöglich, dass es jemand schafft außerhalb, ne. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ganz sicher ist, sollte dein Kind keine gute, muss es immer wieder sagen, nicht ausreichend ausgebildete visuelle Wahrnehmungsfähigkeit haben, dann muss es lernen, Wörter abzuspeichern. Da kommt es dann aus der Falle des Ich schreibe, wie ich spreche heraus. Und es muss in Mathe lernen, die Menge zu verinnerlichen und daran zu konstruieren. Daran, hier, ich nehme von der 7 2 weg. Ne? Oder das Wort, ich stelle es mir ganz genau vor. Ich weiß ganz genau, wie Wolke geschrieben wird oder Welle. Ich weiß ganz genau, wenn ich dir jetzt Welle sage, ne, dann hast du es vor Augen. Ne? Und wenn du irgendwo vorbeifährst, du kannst ja gar nicht lesen, nicht Licht lesen geht ja gar nicht. Wenn du irgendwo fährst oder irgendwas siehst, ein Wort siehst, du musst es lesen, aber du erliest es nicht, höchstens es wäre eine andere Sprache, ne? Sondern du, oder du kennst das Wort nicht, du siehst es, du erkennst es und du erkennst sofort auch, wenn da ein Fehler drin ist, das erkennst du auch. Also lass uns das Ganze nochmal am Ende rund machen, da brauchst du auf jeden Fall dich als Experten, du musst das genau im Blick haben und wenn da was vorliegt, dann wende dich an weitere Experten und wir von Würfelhaus sind die Vollexperten in Bezug auf Kinder, die in Deutsch und Mathe verbunden, also Problemstellen haben, verbunden mit den visuellen Herausforderungen. Und sollte dein Kind nur Mathe-Probleme haben, ohne visuelle Herausforderungen, dann bist du auch genau richtig bei uns, weil wir haben eben diese Geschichte mit dem Mengenverständnis, die habe ich sehr stark aufgedröselt mit dem ganzen Material, mit der Anschauung. Und dein Kind wird sehr schnell Mathe dann lernen. Je besser die visuelle Wahrnehmung ausgebildet ist, desto leichter wird es für dein Kind sein. Ich mache das Ganze rund, indem ich noch ganz kurz was sage zu den anderen Herausforderungen in der Schule, die da wären, zum Beispiel Konzentration, die dann wieder mit ADS, ADHS und vielleicht auch mit Autismus, nicht nur vielleicht, sondern auch mit Autismus-Spektrum zu tun haben. Da muss ich ehrlich sagen, musst du einfach schauen, je besser die Didaktik für dein Kind funktioniert, also je besser die Didaktik drauf ausgestellt ist, abgestellt oder darauf ausgerichtet, das ist das bessere Wort, darauf ausgerichtet ist, dein Kind in seiner Herausforderung zu unterstützen und trotzdem lesen, schreiben, rechnen gut mit ihm darzustellen oder gut ihm zu vermitteln, dann ist ja das Thema ADS und ADHS einfach ein Thema, was du an Experten abgeben kannst, auch Autismus-Spektrum sowieso, ja, weil da musst du tatsächlich auch, brauchst du die Gewissheit. Ansonsten, was ADS und ADHS angeht, muss ich sagen, auch da ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, da gibt es heiße Diskussionen bezüglich der Diagnostik und bezüglich der Medikamente. Da will ich gar nicht drauf eingehen, da bin ich nicht der Vollexperte und ich kann gut Menschen verstehen, die ihrem Kind Tabletten geben, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, wenn nämlich es fürs Kind wirklich gefährlich wird. Und es gibt Kinder, die haben so stark ausgeprägte ADHS, ne, dass es wirklich gefährlich wird fürs Kind. Ich muss mich jetzt noch mal ein paar Minuten konzentrieren, um das Ganze zum Schluss zu bringen. Auch bei mir geht jetzt die Konzentration weg, deswegen mache ich es kurz. Also, ein Kind, was diese Problematik hat und sich selbst gefährdet damit, nicht abschätzen kann, wie hoch es einen Baum hochklettert, wann es über die Straße laufen darf, ne, die einfach so sehr stark impulsgesteuert sind. Diese Kinder sind gefährdet und da wäre ich auch vorsichtig mit, ich probiere alles Mögliche aus, sondern da braucht es wirklich auch mal was das Kind reguliert. Da bin ich absolut der Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass man das Kind regulieren soll, damit es für die Schule passt. Da wäre ich vorsichtig. Das ist der Punkt, wo ich dich ein bisschen darauf hinweisen möchte. Schau, weil auch da sehr viele Lehrkräfte, höre ich immer wieder von den Eltern, sagen, ja, lassen Sie mal ADHS untersuchen. Autismus-Spektrum ist ja schon relativ schnell auch oder gut sichtbar. Das sind ja Kinder, das fällt ja meistens schon ganz früh auch auf, auch im Kindergarten. Ne? Aber diese andere Geschichte, die Kinder, die so überreguliert sind, ja, da würde ich genauer hinschauen. Ist es einfach nur ein lebendiges Kind? Wir wollen ja keine in Anführungszeichen toten Kinder in der Schule oder leblose Kinder. Wir wollen Kinder und Kinder sind Kinder und die dürfen sich auch bewegen, die dürfen auch ihren Bewegungstrieb ausleben. Man muss das Kind einfach nur nehmen und sagen, hey, was brauchst du jetzt, damit du wieder ein paar Minuten am Platz sitzen kannst. Wir sind uns alle einig drüber, dass das wie Schule durchgehend, was sie den Kindern bietet, dass das wirklich nicht das ist, was unsere Kinder brauchen. Da sind wir uns alle der Meinung, zum größten Teil, ne, die bräuchten dieses Sitzen, dieses ewig lange Sitzen ist eine Katastrophe, ne, und so weiter, das wissen wir alles, dieses Lernen mit dem Kopf nach unten ist eine Katastrophe, also wir wissen, dass vieles dem Lernen eigentlich, was Kinder bräuchten, entgegengeht, kontraproduktiv ist, aber auch kontraproduktiv ist, dass du dein Kind dann zu viel testen lässt, nur weil es die Schule will, also ADS oder ADHS, Autismus-Spektrum, Dyskalkulie, Legasthenie, die Liste lässt sich ja fortführen, ja. Also schau, dass, wie gesagt, dass du dein Kind förderst, da wo es Entwicklungsthemen hat, wo es wirklich in den Wahrnehmungsthemen was braucht, ne, damit es auch die Dinge gut leisten kann, aber die fürs tägliche Leben wichtig sind. Und alles, was die Inhalte, die schulischen Inhalte angeht, schau nochmal genau, ob es da nicht auch in die Richtung visuelle und auditive Wahrnehmungsherausforderungen geht. Und jetzt weißt du auch, was du tun kannst, und du weißt auch, wo du Experten findest, die genau das in die Didaktik mit eingebracht haben. Die findest du hier bei Würfelhaus. Und damit einen schönen Tag dir und bis zum nächsten Mal.